Kurz vor der Jahrtausendwende ist die Welt in bahnbrechenden Veränderungen begriffen. Die Digitalisierung des Wissens und der Produktion, die Globalisierung der Waren- und Finanzmärkte zwingt uns zu Anpassungen und zum Umdenken, zum Abschied von liebgewordenen Traditionen und Gewohnheiten. Das macht vielen Menschen Angst. Aber Angst haben müssen wir nicht vor der Veränderung, meine Damen und Herren. Angst haben müssen wir nur davor, im Stau selbstgesetzter Blockaden stecken zu bleiben. Die Wirklichkeit unseres Erwerbslebens hat sich drastisch verändert. Der schöne und lange Jahre Sicherheit verheißende Ausdruck, jemand habe nach der beruflichen Qualifikation, wie das hieß, ausgelernt, der hat seine Bedeutung verloren. Das Weiter- und das Dazulernen sind heute unabdingbare Anforderungen für jenen, und die gilt es zu realisieren. Aber sie sind auch eine Herausforderung an die Neugier und die Leistungsbereitschaft eines jeden. An diese veränderte Realität muss sich auch unser Sozialsystem anpassen. So werden wir bei der Rentenreform selbstverständlich die Zunahme der sogenannten unsteten Erwerbsverläufe angemessen berücksichtigen. Insbesondere Frauen dürfen eben nicht dafür bestraft werden, dass sie ihr Leben flexibel gestalten, dass Phasen der Kindererziehung, der Erwerbsarbeit und des Lernens miteinander abwechseln. Wer, meine Damen und Herren, wer das Lernen geringschätzt und die Möglichkeiten des Wissens nicht nutzt, der läuft in eine Falle. Wenn wir die ökologische Modernisierung wollen, dann heißt das auch, dass wir in verantwortbarem Rahmen die enormen Möglichkeiten nutzen und entwickeln wollen, die uns die Bio, die Medizin und die Gentechnik bieten. Und wenn wir den Weg in eine Gesellschaft gehen wollen, die industriell stark, technisch innovativ, sozial gerecht und serviceorientiert ist, dann können wir es uns nicht leisten, gerade die personenbezogenen oder im Haushalt erbrachten Dienstleistungen als minderwertig zu diskriminieren. Wir werden uns trennen müssen von der Vorstellung, dass nur in der unmittelbaren Produktion erbrachte körperliche Maloche oder der Dienst im Büroalltag wirkliche Arbeit ist. Unser Augenmerk gilt allen, die gesellschaftlichen Wohlstand und gesellschaftliches Wohlergehen schaffen, den produktiv Beschäftigten ebenso wie den vielen, die das Wagnis der Existenzgründung auf sich nehmen. Und genauso sehr denen, die sich um die Belange der Menschen kümmern. Haushaltshilfe und Altenbetreuung, Einpack- oder Einparkservice, das sind Dienstleistungen an der Allgemeinheit, derer sich niemand, aber auch niemand schämen muss. Und es werden immer mehr in unserer Gesellschaft, die diese Dienstleistungen in Anspruch nehmen wollen und sie angemessen zu bezahlen in der Lage sind. Auch deshalb werden wir die sogenannten 620-Mark-Jobs nicht einfach abschaffen, aber wir werden sie angemessen in die Sozialversicherungspflicht einbeziehen. Die Grenze werden wir auf 300 D-Mark festlegen, meine Damen und Herren. Da wir gleichzeitig die Pauschalbesteuerung aufheben, werden diese Tätigkeiten auch nicht unzumutbar verteuert. Man sieht daran, die Bundesregierung erkennt ausdrücklich die Notwendigkeit und Berechtigung solcher Beschäftigungsverhältnisse an. Für die Arbeitgeber, wie das gilt es zu erkennen, auch für die betroffenen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und die Verbraucher. Aber wir wollen gemeinsam mit Arbeitgebern und Gewerkschaften den Missbrauch, der mit dieser Institution betrieben worden ist, wirklich ernsthaft bekämpfen. Meine Damen und Herren, mehr Flexibilität im Arbeitsleben darf nicht auf Kosten sozialer Sicherheit gehen. Vor allem darf sie nicht zulasten der Frauen gehen, denen die Gesellschaft schon immer mit größter Selbstverständlichkeit höchste Flexibilität abverlangt. Wir müssen die Voraussetzungen schaffen, dass Frauen, die es wollen, am Erwerbsleben teilhaben können. Dabei haben wir nicht nur gegen überkommene Strukturen in der Gesellschaft zu kämpfen. Wir müssen auch ein Schul- und Betreuungssystem schaffen, das die Lebenswirklichkeit moderner Familien und von Alleinerziehenden ausreichend berücksichtigt. Die Bundesregierung wird schon Anfang 1999 ein Aktionsprogramm Frau und Beruf initiieren. Wir werden ein wirksames Gleichstellungsgesetz vorlegen, auf Chancengleichheit bei der Ausbildung, insbesondere in zukunftsorientierten Berufen achten, Existenzgründerinnen besonders unterstützen und die Bedingungen für flexiblere Arbeitszeiten verbessern. Erziehungsgeld und Erziehungsurlaub werden wir zu einem Elterngeld und einem flexiblen Elternurlaub weiterentwickeln. Die Schaffung von mehr und besseren Angeboten zur Kinderbetreuung werden wir unterstützen. Ein solches Aktionsprogramm bleibt aber ein Tropfen auf dem heißen Stein, solange wir nicht die objektive Benachteiligung von Frauen aufheben, etwa in der Rentenversicherung. Auch darüber ist viele Jahre geredet worden. Aber es ist nichts geschehen. Und was geschehen ist, hat die Lage der Menschen eher verschlechtert. Auch dort sind wir deshalb gefordert, zu modernisieren und soziale Gerechtigkeit wiederherzustellen. Die Bundesregierung wird zunächst die von ihrer Vorgängerin getroffenen Maßnahmen zur Verschlechterung der Rentnerinnen und Rentner aussetzen. Wir sagen ausdrücklich Maßnahmen und nicht Reformen. Denn die Reform, meine Damen und Herren, die liegt noch vor uns. Wir wollen den Begriff der Reform wieder in sein Recht setzen. Reform, das Wort war einmal klar definiert, als Programm oder Projekt, das die Lebensverhältnisse der Menschen verbessert. So war das damals bei der Einführung des Frauenwahlrechts vor fast auf den Tag genau 80 Jahren, eine Reform, die August Bebel und die Sozialdemokraten erkämpft hatten. Und so war das in den 70er Jahren, meine Damen und Herren, als Sozialdemokraten und ihre Bündnispartner unter Willy Brandt und Helmut Schmidt tatsächlich mehr Demokratie wagten und mehr Chancengleichheit herstellten. Heute stehen wir erneut vor der Notwendigkeit von Reformen, die das Leben der Menschen verbessern sollen. Es geht nicht zuletzt darum, die gewaltig entfalteten Produktivkräfte, den immensen Reichtum an Waren und Dienstleistungen, den wir erwirtschaften, wieder in einen sozialen, in einen sinnstiftenden Zusammenhang zu integrieren. Denn das ist verloren gegangen, meine Damen und Herren. Das muss das große gesellschaftliche Projekt der neuen Mitte sein. Die ökologische und solidarische Erneuerung unserer Gesellschaft und Ökonomie zu einer modernen, sozialen Marktwirtschaft zu entwickeln. Daran werden wir arbeiten, das werden wir miteinander leisten, meine Damen und Herren. Das ist auch der Grund, warum wir bei der Alterssicherung eine echte Solidarität der Generationen, nicht nur eine Solidarität der Berufsgruppen erzielen wollen. Wir wollen einen mit Leben erfüllten Generationsvertrag, keinen Vertrag zu Lasten der Arbeit. In diesem Sinne werden wir dem Bundestag Vorschläge zur Reform der Alterssicherung vorlegen, die auf Solidarität, aber auch auf die gesellschaftliche Realität abzielen. Dabei geben wir eine dreifache Garantie ab. Wir werden den heute in Rente lebenden Menschen ihre Rente sichern und ihnen jedenfalls nicht ihre ohnehin oft geringen Einkünfte kürzen. Denjenigen, die heute in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen, sagen wir zu, dass sie damit einen wirksamen und leistungsgerechten Rentenanspruch erwerben. Denjenigen, die jetzt ins Berufsleben eintreten, sichern wir den Umbau der Alterssicherung zu einem transparenten, zukunftsfähigen Versicherungspakt zu. Dieser Pakt, meine Damen und Herren, wird auf vier Säulen stehen. Die gesetzliche Rentenversicherung, die betriebliche Altersvorsorge, private Vorsorge, deren Organisation vom Staat etwa in steuerlicher Hinsicht ermutigt wird, die Beteiligung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer am Produktivkapital und der Wertschöpfung in den Unternehmen. Für den Nutzen der Reform, die wir im Grundsatz vereinbart haben, gibt es auf der ganzen Welt gute Beispiele. Von denen werden wir lernen. Bei der gesetzlichen Rentenversicherung müssen wir die finanzielle Grundlage verbreitern und versicherungsfremde Leistungen auch staatlich finanzieren. Bei den Lebensversicherungen werden wir für mehr Wettbewerb und mehr Transparenz sorgen. Die zukunftsfähige Erneuerung der betrieblichen Altersvorsorge muss im Bündnis für Arbeit und Ausbildung fest vereinbart werden. Die Beteiligung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer am Produktivvermögen werden wir unterstützen. Durch Nettoentlastung der Lohn- und Einkommenssteuerzahler schaffen wir auch auf diesem Sektor beachtliche Spielräume für die Tarifpartner. Eine derartige Reform wird ihren Namen verdienen. Anders als die Rentenkürzungen und die weiteren sozialen Einschnitte, die wir noch in diesem Jahr aussetzen, um Raum zu schaffen für wirklich zukunftsfähige Lösungen. Die Verschlechterungen beim Kündigungsschutz und bei der Lohnfortzahlung werden wir, wie wir es versprochen haben, zum 1. Januar 1999 aufheben. Im Gesundheitswesen werden wir die Belastungen der Kranken, vor allem der chronisch Kranken und der älteren Patienten, zurückführen. Die Zuzahlungen der Versicherten bei Medikamenten werden ebenfalls zum 1. Januar gesenkt. Das sogenannte Krankenhausnotopfer wird ab sofort ausgesetzt. Auch im Gesundheitswesen reichen die heute zur Verfügung stehenden Finanzmittel für eine qualitativ hochwertige Versorgung im Prinzip aus. Nicht die Rationierung in der gesetzlichen Krankenversicherung ist der richtige Weg, meine Damen und Herren, sondern die Rationalisierung in der Versorgung, das ist der richtige Weg und den werden wir gehen, meine Damen und Herren. Ich weiß, die Tradition, die soziale Sicherheit zu wahren, gilt manchen heute schon als revolutionär. Dafür die traditionellen Mittel aufzuwenden, wäre aber wohl möglich reaktionär. In diesem Widerspruch werden wir uns weder auf dem Renten- noch auf dem Gesundheitssektor verfangen. Wir stehen auch hier für eine Reform, die sich an den Realitäten orientiert. Die Realität lehrt uns zum Beispiel, dass Deutschland in den letzten vergangenen Jahrzehnten eine unumkehrbare Zuwanderung erfahren hat. Wir haben die Menschen in den 50er Jahren eingeladen, die zu uns kamen. Und wir sagen Ihnen heute, dass diese unter uns lebenden Mitbürgerinnen und Mitbürger keine Fremden sind. Zu Fremden machen sie vielmehr diejenigen, die den Fremdenhass in unserem Land propagieren. Und das wollen wir nicht, meine Damen und Herren. Diesen verblendeten Minderheiten setzen wir eine entschiedene Politik der Integration entgegen. Den Zuwanderern, die bei uns arbeiten, sich hier legal aufhalten, sich Steuern zahlen, sich an die Gesetze halten, diesen Menschen ist viel zu lange gesagt worden, sie seien bloß Gäste. Dabei sind sie längst real Mitbürgerinnen und Mitbürger geworden. Diese Bundesregierung wird deshalb ein modernes Staatsangehörigkeitsrecht entwickeln. Es wird die Voraussetzung dafür schaffen, dass diejenigen, die auf Dauer bei uns leben und deren Kinder, die hier bei uns geboren sind, volles Bürgerrecht erhalten können. Niemand, der Deutscher werden will, soll dafür seine ausländischen Wurzeln aufgeben oder verleugnen müssen. Deshalb werden wir eine doppelte Staatsbürgerschaft ermöglichen. Integration erfordert auch und gerade die aktive Mitwirkung derer, die sich integrieren sollen. Aber wir werden denen, die dauerhaft hier leben, arbeiten, ihre Steuern zahlen, die Gesetze achten, die Hand reichen, damit sie sich in unsere Demokratie als Menschen auch wirklich einbringen können, meine Damen und Herren. So nehmen wir die Wirklichkeit in Europa positiv zur Kenntnis. So wollen wir das Miteinander halten Und so sollte es in Deutschland üblich werden. Unser Nationalbewusstsein basiert eben nicht auf den Traditionen eines wilhelminischen Abstammungsrechts, sondern auf der Selbstgewissheit unserer Demokratie. Wir sind stolz auf dieses Land, auf seine Landschaften, auf seine Kultur, auf die Kreativität und den Leistungswillen seiner Menschen. Wir sind stolz auf die Älteren, die dieses Land nach dem Krieg aufgebaut und ihm seinen Platz in einem friedlichen Europa geschaffen haben. Wir sind stolz auf die Menschen im Osten unseres Landes, die das Zwangssystem der SED-Diktatur abgeschüttelt und die Mauer zum Einsturz gebracht haben. Es ist, meine Damen und Herren, was ich hier formuliere, das Selbstbewusstsein einer erwachsenen Nation, die sich niemandem über, aber auch niemanden unterlegen fühlen muss, die sich der Geschichte und ihrer Verantwortung stellt, aber bei aller Bereitschaft, sich damit auseinanderzusetzen, doch nach vorne blickt. Eine Nation, die weiß, dass die Demokratie nie für die Ewigkeit erworben ist, sondern dass Freiheit, wie es schon in Goethes Faust heißt, täglich erobert werden muss. Auch unsere Nachbarn in Europa wissen, dass sie uns als Deutsche umso besser trauen können, je mehr wir Deutschen selbst unserer eigenen Kraft vertrauen. Es waren, meine Damen und Herren, in der Vergangenheit immer die gefährlichen Schieflagen im nationalen Selbstbewusstsein, die zu Extremismus und Unfrieden geführt haben. In diesen Tagen ist es 80 Jahre her, dass der Erste Weltkrieg zu Ende gegangen ist. In Frankreich und Deutschland ist damit Gedenken an Leid und unsagbarem Schmerz verbunden. Beide Völker sind deswegen unumkehrbar im Bewusstsein geeint, nie wieder. Für uns Deutsche ist der gestrige Tag, der 9. November, geschichtsbeladen und ambivalent wie kein anderer. Kein anderes Datum symbolisiert Stolz und Schmerz, Freude und Schande in der Geschichte unserer Nation so sehr wie dieser 9. November. Es ist der Tag, da die erste deutsche Republik entstand. Es ist der Tag, an dem für Millionen von Ostdeutschen die Berliner Mauer passierbar wurde. Aber es ist auch der Tag der Reichspogromnacht, als 1938 Deutsche in verbrecherischem Rassenwahn im ganzen Land Synagogen anzündeten, die Häuser und Geschäfte jüdischer Mitbürger zerstörten und die jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürger töteten. Vieles, was die Väter und Mütter unserer Verfassung konzipiert haben, geschah vor allem in Erinnerung an diese nationalsozialistische Schreckensherrschaft. Die gemeinsame Geschichte verpflichtet auch uns. Aber, meine Damen und Herren, inzwischen, und das ist gut so, ist unsere Demokratie kein zartes Pflänzchen mehr, sondern ein starker Baum. Die Deutschen haben mit Hilfe ihrer Freunde und Verbündete die staatliche Einheit in Frieden und Selbstbestimmung vollenden können. Wir bekennen uns uneingeschränkt zu unserer Verankerung im westlichen Bündnis und in der Europäischen Union. Wir sind heute Demokraten und Europäer nicht, weil wir es müssten, sondern weil wir es wirklich wollen, meine Damen und Herren. Und als Demokraten und Europäer wollen wir die Instrumente der Demokratie weiterentwickeln. Wir werden sie an den Erfordernissen einer modernen Politik ausrichten, einer Politik, die auf Partnerschaft und Dialog gegründet ist. Die demokratischen Beteiligungsrechte der Bürgerinnen und Bürger werden wir stärken. Wir werden mit den Umweltverbänden über ein Verbandsklagerecht reden, dass nicht noch mehr politische Entscheidungen auf die Justiz abwälzt, sondern die Beteiligung betroffener und sachkundiger Bürger schon im Vorfeld stärkt. Darum geht es uns. Wir werden da, wo es geht, Gesetze mit einem Überprüfungsvorbehalt versehen und sie nach einem vernünftigen Zeitraum der Erprobung erneut dem Parlament vorlegen, um sie zu korrigieren oder auch zu bestätigen. Wir halten es mit der Maxime des großen Philosophen Ernst Bloch: Alles Gescheite mag schon einmal gedacht worden sein, aber wenn es wieder gedacht wurde, in anderer Zeit, in anderer Lage, da war es nicht mehr dasselbe. Nicht nur dein Denken, sondern vor allen Dingen das zu Bedenkende hat sich nämlich unterdessen geändert. Daran orientieren wir uns, wenn wir sagen, wir wollen uns den Realitäten stellen und in der Tat wieder einmal mehr Demokratie praktizieren. Es ist, meine Damen und Herren, heute eine lebendige, eine stabile Demokratie, die wir beim Umzug der Verfassungsorgane nach Berlin mitnehmen. Die Baumaßnahmen dafür werden zügig zu Ende geführt und die Bundesregierung wird helfen, die Voraussetzungen zu schaffen, die Berlin braucht, um seiner Aufgabe als Hauptstadt gerecht zu werden. Insbesondere die städtebauliche Neuordnung der Berliner Mitte werden wir unterstützen. Aber es geht ja um mehr als um einen Umzug, meine Damen und Herren. Es geht auch hier um einen Aufbruch. Wir gehen übrigens nicht nach Berlin, weil wir in Bonn gescheitert wären, ganz im Gegenteil. Das 40-jährige Gelingen der Bonner Demokratie, die Politik der Verständigung und der guten Nachbarschaft, die Leuchtkraft eines Lebens in Freiheit haben dazu beigetragen, die deutsche Teilung zu überwinden und das zu ermöglichen, was wir heute gemeinhin Berliner Republik nennen. Jürgen Habermas und viele andere erhoffen sich von dieser Berliner Republik ein ziviles Land, wie er formuliert hat, das sich kosmopolitisch öffnet und behutsam kooperativ in den Kreis der anderen Nationen einfügt. Daran wollen wir arbeiten. Aber es hat in der öffentlichen Diskussion auch Einwände gegen diesen Begriff gegeben. Manchen klingt Berlin immer noch zu preußisch autoritär, zu zentralistisch. Dem setzen wir unsere ganz und gar unaggressive Vision einer Republik der neuen Mitte entgegen. Diese neue Mitte grenzt niemanden aus. Sie steht für Solidarität und Innovation, für Unternehmungslust und Bürgersinn, für ökologische Verantwortung und eine politische Führung, die sich als modernes Chancenmanagement begreift. Symbolisch nimmt diese neue Mitte Gestalt in Berlin, mitten in Deutschland und mitten in Europa. Aber auch hier bleibt die Vergangenheit lebendig. In jüngster Zeit, meine Damen und Herren, werden große deutsche Unternehmen mit dieser Vergangenheit in besonderem Maße konfrontiert. Deshalb habe ich noch vor der Aufnahme meiner Amtsgeschäfte betroffene Industrieunternehmen zusammengerufen, über einen gemeinsamen Fonds zur Entschädigung berechtigter Ansprüche von Zwangsarbeitern zu sprechen. Und gemeinsam heißt hier Gemeinsamkeit der Unternehmen. Ich habe den Eindruck, dass die Unternehmen zu einer fairen Lösung der berechtigten Ansprüche bereit sind. Aber ich muss das so genauso deutlich sagen. Wo es allerdings nicht um den Ausgleich erlittenen Unrechts geht, da werden wir unsere Unternehmen und damit auch ihren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern im Inland, aber auch im Ausland Schutz gewähren. Über das geplante Holocaust-Mahnmal in Berlin wird nicht per Exekutivbeschluss entschieden, sondern unter Berücksichtigung der breiten öffentlichen Debatte hier im Deutschen Bundestag. Wir sind sicher, dass wir dabei eine würdige Lösung finden werden, die in ein Gesamtkonzept der Gedenkstättenarbeit in Deutschland eingebettet werden wird. Aber in diesem Geschichtsbewusstsein sagen wir auch, dass Berlin noch für ganz andere Traditionen steht als für die Erinnerung an totalitäre Schreckensherrschaft. Berlin steht eben auch für demokratische Selbstbehauptung und Freiheitswillen. Wir vor allem von den sozialdemokratischen Stadtoberhäuptern Ernst Reuter und Willy Brandt verkörpert wurde. Berlin steht für ein weltoffenes Klima, das die Stadt zum Anziehungspunkt der Jugend und der kulturellen Avantgarde aus ganz Europa gemacht hat. Die kulturellen Brücken nach New York, nach Warschau, nach Moskau, Paris sind längst wieder geschlagen. Für die jüngeren Deutschen und Europäer ist Berlin vor allem eine heitere, eine aufregende Stadt, die sie von Klassenreisen, Fußballspielen oder auch von der Love Parade her kennen. Auch, Herr Fraktionsvorsitzender, ich weiß nicht, warum Sie besonders lächeln. Ach so. Auch und gerade an diesen Traditionen werden wir anknüpfen, wenn wir Berlin zur Hauptstadt einer Republik der neuen Mitte machen wollen. Die Bundesregierung bekennt sich ausdrücklich zur kulturellen Förderung Berlins. Diese wird mit Unterstützung kultureller Projekte und Einrichtungen in den neuen Ländern einhergehen. Zur Bündelung der kulturpolitischen Kompetenzen des Bundes schaffen wir das Amt eines Staatsministers für kulturelle Angelegenheiten. Er wird Impulsgeber und Ansprechpartner für die Kulturpolitik des Bundes sein und sich auf internationalem, vor allem auf europäischer Ebene als Interessenvertreter der deutschen Kultur verstehen. Auch dadurch wird die Bundesregierung Kulturpolitik wieder zu einer großen Aufgabe europäischer Innenpolitik machen. Meine Damen und Herren, die Republik der neuen Mitte, das ist auch eine Republik des Diskurses. Er findet nicht hinter den verschlossenen Türen der Gremienvorstände statt. Die neue Mitte sucht den Konsens über das beste Ergebnis und nicht den Kompromiss über den kleinsten gemeinsamen Nenner. Die neuen Medien sind für sie nicht ein paar mehr oder ein paar weniger Kanäle im Privatfernsehen, sondern der technisch unbegrenzte Zugang zum Wissen und zum weltweiten Informationsaustausch. Wir werden uns dafür einsetzen, gemeinsam mit den Ländern und Partnern aus der Industrie an den Schulen kostenlosen oder zumindest kostengünstigen Internetzugang zu ermöglichen. Im Zeitalter von Internet- und Online-Kommunikation muss aber auch das Wort von der demokratischen Öffentlichkeit einen neuen Klang bekommen. Die neuen Wege der Informationsvermittlung sind eine hervorragende Chance, die Gesellschaft zum Sprechen zu bringen. Aber sie bergen auch Gefahren. Einer verantwortlichen Medienpolitik kommt deshalb zentrale Bedeutung zu. Jeder soll Zugang zu den neuen Medien haben. Jeder soll ihren Nutzen und ihre Grenzen kennen. Deshalb meinen wir es wörtlich, wenn wir dazu auffordern, unsere Kinder den Umgang mit Computern zu lehren. Nicht nur die Technik, sondern mehr noch die Kultur dieser Form der Kommunikation. Aus Bonn, meine Damen und Herren, nehmen wir eine gelebte, eine lebendige demokratische Transparenz mit nach Berlin. Diese Transparenz wird hier in diesem Haus des Deutschen Bundestags in großartiger Architektur sichtbar. Den Reichstag, der nun bald Deutscher Bundestag sein wird, überwölbt eine gläserne Kuppel, wie wir wissen. Das ist nach meiner Auffassung mehr als ein hübsches architektonisches Detail. Es sollte ein Symbol sein für neue Offenheit und für demokratische Renovierung dieses so sehr geschichtsbeladenen Gebäudes. Es kann Symbol werden für die moderne Kommunikation einer staatsbürgerlichen Öffentlichkeit. Diese Öffentlichkeit beschränkt sich nicht auf die Politik. Die Zusammenarbeit mit den Kirchen und Religionsgemeinschaften als wichtigen Kräften des kulturellen, politischen und sozialen Lebens werden wir fördern und fortsetzen. Wir begrüßen den Dialog der Religionsgemeinschaften untereinander und ihre Bereitschaft zu den brennenden sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen Gestaltungsfragen mit Anregungen und Kritik beizutragen. Das Engagement vieler Bürgerinnen und Bürger in Vereinen und Verbänden, im Sport, in Bürgerinitiativen und Selbsthilfegruppen ist eine der Keimzellen unseres sozialen Zusammenlebens und einer eigenverantwortlichen Existenz. Und verzeihen Sie, Herr Kollege Schäuble, genau, weil Sie dies alles übersehen haben. Ein wenig machtverliebt und machtversessen haben Sie verloren. Das ist der Grund. Von Koalition ist bei uns meist nur die Rede, wenn es um Parteien geht. Das braucht man auch. Wir aber streben eine große gesellschaftliche Koalition an, eine Koalition aller Kräfte, die in Deutschland den Wandel gestalten wollen. Wir bieten nicht nur ein Bündnis für Arbeit an. Nein, meine Damen und Herren, wir wollen ein Zukunftsbündnis in diesem Land zusammenbringen. Berlin, das ist aber auch die Stadt, die quälende jahrzehntelang durch den Ost-West-Konflikt geteilt war. So glücklich wir Deutschen über dessen Überwindung sind, so bewusst sind wir uns doch, dass das Ende des Kalten Krieges noch lange nicht den Weltfrieden gebracht hat. Der weltpolitische Umbruch hat in vielen Regionen neue Instabilitäten und gewaltige Konflikte ausgelöst. Auch vor unserer Haustür und in Europa. Flüchtlingselend, Ressourcenknappheit und Umweltzerstörung in den Ländern des Südens sind ein gefährlicher Nährboden für diese Konflikte und für neue auch. Angesichts solcher Risiken, aber vor allem angesichts der Chancen internationaler Zusammenarbeit erwartet die Welt von uns mehr als je zuvor, dass wir unseren Verpflichtungen im Rahmen unserer Bündnisse gerecht werden. Wir bleiben in Europa und in der Welt verlässliche Partner. Der Freundschaft mit den Vereinigten Staaten von Amerika verdanken wir viel. Nicht weniger als den Frieden und unsere Freiheit. Ich will es gar nicht verhehlen, meine Damen und Herren. Etliche, die heute in diesem Deutschen Bundestag sitzen und auch manche, die jetzt Mitglieder der Regierung sind, waren nicht immer mit allem einverstanden, was unsere amerikanischen Partner vor allem in der Hochrüstungsphase des Kalten Krieges getan und vorgeschlagen haben. Sie standen, meine Damen und Herren, damit übrigens nicht allein in der westlichen Welt. Aber es ist dieselbe Generation, die auch von kaum einem Ereignis der Nachkriegsgeschichte so geprägt worden ist, wie von John F. Kennedys Berlin-Besuch und seinem Bekenntnis zur Freiheit West-Berlins. Schriftsteller haben diese Generation, als ich zitiere, Kinder der amerikanischen Zone bezeichnet. Sie ist mit amerikanischer Kultur und amerikanischen Produkten aufgewachsen. Aus der kritischen Distanz der Kinder wurde die Partnerschaft von Erwachsenen. Die Freundschaft mit Amerika wurde von dieser Generation nicht aufgezwungen. Sie wurde ihr angeboten von amerikanischer Demokratie und ihrer Kultur. Es ist eine Freundschaft, die auf gegenseitiges Verständnis und immer bessere gegenseitige Kenntnis gebaut ist. Eine Freundschaft, die sich bewährt hat und die vor keiner Bewährungsprobe steht. Wir garantieren sie nicht nur aus Kontinuität und aus Bündnistreue heraus. Nein, wir garantieren sie aus jenem Vertrauen, das nicht nur aus partnerschaftlichem Miteinanderreden und Miteinanderfühlen entstehen konnte. Wir stehen überzeugt zu den Verpflichtungen im Rahmen der Atlantischen Allianz. Die Instrumente der gemeinsamen europäischen Außen- und Sicherheitspolitik wollen wir ausbauen und nutzen, um Europa in der internationalen Politik endlich handlungsfähig zu machen. Darauf warten auch unsere Freunde in den Vereinigten Staaten mit Ungeduld. Deutsche Außenpolitik ist und bleibt Friedenspolitik. Dabei bekennen wir uns ausdrücklich zu der Bereitschaft, an friedenssichernden und friedenserhaltenden Maßnahmen und Missionen mitzuwirken. Das gilt besonders auch für die Lage in Südosteuropa. Wir wissen sehr genau, dass es nicht genügt, zur Durchsetzung der Menschenrechte etwa im Kosovo ein militärisches Drohpotenzial zu mobilisieren und, sollte dies unvermeidlich sein, es auch einzusetzen. Viel wichtiger als ein eventueller Militärschlag ist die Aufgabe, die Einhaltung geschlossener Abkommen zu überwachen und die Friedenssicherung vor Ort zu gewährleisten. Auch bei der Erfüllung dieser Aufgabe, meine Damen und Herren, werden sich unsere Partner auf uns verlassen können. In Europa kommt dabei der OSZE als der einzigen gesamteuropäischen Sicherheitsorganisation überragende Bedeutung zu. Bei der Befriedung des Kosovo hat sich bereits eine Aufgabe neuer Qualität gesetzt. Die Bundesregierung unterstützt diese Mission mit allen Kräften. Wir liefern damit auch eine hochmoderne Definition vom Wirken der Bundeswehr als eine Armee, die dem Frieden dient. Unsere Soldaten setzen heute ihr militärisches Know-how in immer mehr Bereichen zivil ein. Ja, jetzt haben sie aber was. Sei ihnen gegönnt. Eine entscheidende politische Schwäche wurde soeben ausfindig gemacht. Das wird so weitergehen. Bei der Befriedung des Kosovo hat sie sich bereits eine Aufgabe neuer Qualität gesetzt. Ich hatte es bereits gesagt. Das reicht von der Eindämmung von Naturkatastrophen, was die Aufgaben der Bundeswehr angeht, bis hin zu aktiver Demokratisierungshilfe. Ausdrücklich danken wir den jungen Deutschen, die in Bosnien-Herzegowina und im Kosovo militärisch und zivil den Frieden wahren helfen. Sie wissen, welche Hypothek Sie tragen, wie genau Ihr Auftritt in der Welt, aber auch hier in Deutschland beobachtet wird. Und Sie lösen Ihre Aufgabe mit bewundernswerter Disziplin und Professionalität. Selbstverständlich wird die Bundeswehr weiterhin zur Landes- und Bündnisverteidigung befähigt bleiben. Eine Wehrstrukturkommission wird bis Mitte der Legislaturperiode Vorschläge unterbreiten über Auftrag, Umfang, Ausrüstung und über Ausbildung der Streitkräfte. Dabei betonen wir allerdings in aller Deutlichkeit, dass das Vorhalten militärischer Potenziale der Krisenprävention dienen soll, wie auch ihr Einsatz die Ultima Ratio der Friedenspolitik bleiben muss. Wir werden unsere Bemühungen zur weltweiten Abrüstungs- und Rüstungskontrolle noch verstärken, meine Damen und Herren. Die Bundesregierung hält an dem Ziel der vollständigen Abschaffung der Massenvernichtungswaffen fest. Wir wissen, dass es der Welt nicht gut gehen kann, wenn es den wenigen immer besser und vielen immer schlechter geht. Die Überwindung der Kluft zwischen armen und reichen Weltregionen bleibt die größte internationale Herausforderung an der Schwelle zum 21. Jahrhundert. Der Anteil der Entwicklungshilfe am Bruttosozialprodukt ist in den vergangenen 16 Jahren um beinahe die Hälfte gesunken, auf jetzt noch 0,28%. Diesen Abwärtstrend werden wir stoppen und dabei auf Effizienz und Kohärenz der Maßnahmen zur Bewältigung globaler Zukunftsaufgaben achten. Dem Wirtschaftsgipfel 1999 in Köln werden wir eine Initiative zur weiteren Erleichterung der Schuldenlast der ärmsten Entwicklungsländer unterbreiten. Gemeinsam mit unseren Partnern in der Europäischen Union werden wir die regionale Zusammenarbeit mit den Ländern in Asien, Afrika und Lateinamerika ausbauen. Den von verheerenden Naturgewalten heimgesuchten Staaten Zentralamerikas werden wir helfen. Nicht nur mit unmittelbarer humanitärer Hilfe, sondern auch mit den Mitteln für den Wiederaufbau ihrer fast vollständig zerstörten Infrastrukturen. Deshalb werden wir uns in den zuständigen internationalen Gremien für einen möglichst umfassenden Schuldenerlass einsetzen. Den Vereinten Nationen werden wir eigenständige Einheiten für friedenserhaltende Maßnahmen anbieten. Dabei setzt sich die Bundesregierung aktiv dafür ein, das Gewaltmonopol der Vereinten Nationen zu bewahren und die Rolle des Generalsekretärs zu stärken. Die Möglichkeit, ständiges Mitglied im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen zu werden, werden wir wahrnehmen, sofern ein gemeinsamer europäischer Sitz nicht erreichbar ist. Wir maßen uns nicht an, international die Rolle einer Führungsmacht zu spielen oder in Krisensituationen ohne Abstimmung mit unseren Partnern politische Initiativen zu ergreifen. Uns ist weltweit an guter Zusammenarbeit gelegen. Auch unsere Außenwirtschaftsbeziehungen sollen dem Frieden und der Demokratisierung dienen. Als dritte Säule unserer Außenpolitik werden wir die auswärtige Kulturpolitik stärken und ausbauen. Das ist gerade unter den Bedingungen der Globalisierung unverzichtbar. Wir wissen, meine Damen und Herren, aus eigener Erfahrung, Frieden braucht wirtschaftliche Entwicklung und die wirtschaftliche Entwicklung braucht Frieden. Nur dort, wo die Menschen spüren, dass Frieden und Demokratie sich lohnen, dass friedliche Entwicklung ihre Lage spürbar verbessert, nur dort können Krisen auf Dauer gelöst werden. Eine solche Aufgabe stellt sich uns gemeinsam mit unseren europäischen Partnern, etwa im Nahen Osten. Im Friedensprozess zwischen Israel, den Palästinensern und den arabischen Nachbarstaaten können und wollen wir nicht die Rolle des Paten im Friedensprozess spielen. Dieser Part kommt den Vereinigten Staaten von Amerika und den internationalen Organisationen zu. Aber wir Europäer können und sollten durch gezielte Wirtschaftshilfe, durch Öffnung der Märkte und Beteiligung an Infrastrukturmaßnahmen dazu beitragen, den Friedensprozess unumkehrbar zu machen. Damit können wir unserer historischen Verantwortung gerecht werden, auch und gerade für Israel und für den Frieden. Meine Damen und Herren, die Einbindung Deutschlands in die Europäische Union ist von zentraler Bedeutung für die deutsche Politik. Die Bundesregierung wird deshalb insbesondere die deutsche Ratspräsidentschaft im ersten Halbjahr 1999 nutzen, um den europäischen Integrationsprozess voranzutreiben. Nur durch die Weiterentwicklung zu einer politischen Union sowie zu einer Sozial- und Umweltunion wird es gelingen, unser Europa bürgernah zu gestalten. Durch den Regierungswechsel in Deutschland und die neuen politischen Realitäten in Europa ergibt sich endlich die Chance einer europäischen Sozial- und Beschäftigungspolitik. Der Kampf gegen die Arbeitslosigkeit kann endlich auch als europäische Frage behandelt werden. Er ist eben nicht mehr länger eine Fußnote zu den Beschlüssen des Ministerrates, sondern steht ganz oben auf der europäischen Tagesordnung. Unser Ziel ist ein europäischer Beschäftigungspakt. In ihn sollen ausdrücklich verbindliche Ziele zum Abbau der Jugend- und Langzeitarbeitslosigkeit sowie zur Überwindung der Diskriminierung von Frauen auf dem Arbeitsmarkt aufgenommen werden. Zur Schaffung von zukunftsfähigen Arbeitsplätzen werden wir uns auch in der Europäischen Union für eine Politik der ökologischen Modernisierung einsetzen. Die Europäische Währungsunion ist eine unumkehrbare Tatsache. Der Euro wird uns die völlige Vergleichbarkeit der Preise und der Leistungen bringen. Damit ist die Zeit nationaler Alleingänge endgültig vorbei. Das gilt zum Beispiel auch für die Weiterentwicklung der ökologischen Steuerreform. Sie muss und sie kann nur in einem europäischen Rahmen auf Dauer gelingen. Die gemeinsame Währung, meine Damen und Herren, muss ein Erfolg werden. Und das heißt, sie muss stabil sein und stabil bleiben. Die Stabilitätsorientierung der künftigen europäischen Geldpolitik stellen wir nicht in Frage. Aber, meine Damen und Herren, um auch da auf aktuelle Diskussionen einzugehen, aber auch die vom Bundesbankpräsidenten selbst als wünschenswert bezeichnete Diskussion um die Zinspolitik wollen und werden wir führen. Dabei hat niemand, ich sage niemand, die Unabhängigkeit der Bundesbank und der Europäischen Zentralbank infrage gestellt. Das mögen Sie immer gerne hineininterpretieren, aber ist so, wie ich es Ihnen hier sage, glauben Sie es mir. Sie ergibt sich aus dem Bundesbankgesetz und aus dem Maastrichter Vertrag. Dort wurde sie verankert, weil das sachlich geboten ist und weil das der Stabilität dient, meine Damen und Herren. Aber auch das füge ich hinzu. Dabei entspricht es entwickelte, und deswegen steht das auch darin, und guter europäischer Tradition und demokratisch verfasster Gesellschaften, dass zum Beispiel die Europäische Zentralbank in voller Souveränität ihre geldpolitischen Entscheidungen regelmäßig dem Europäischen Parlament darlegen wird. Was, meine Damen und Herren, spricht dagegen? Der Bundesfinanzminister hat als einer der ersten auf die Notwendigkeit hingewiesen, zu wirksamen internationalen Vereinbarungen zu kommen, um die Turbulenzen auf den Weltfinanzmärkten zu glätten. Diese Notwendigkeit wird heute bei der Bundesbank, bei den europäischen und nordamerikanischen Partnern bis hin zur Weltbank und zur US-Notenbank genauso gesehen. Auch und gerade wegen der internationalen Finanzkrisen müssen wir darauf hinwirken, dass Europa mit einer Stimme spricht. Es wird deshalb ein erster Schwerpunkt der Ratspräsidentschaft sein, die Deutschland am 01.01.1999 übernimmt, die Verhandlungen zur Agenda 2000 bereits bei einem Sondertreffen des Europäischen Rates im Frühjahr 1999 abzuschließen. Das ist gewiss eine immens schwierige Aufgabe, aber, meine Damen und Herren, wir wollen den ernsthaften Versuch machen, um diese Aufgabe zu erfüllen. Im Rahmen der Neuregelung der EU-Finanzen wollen wir dabei auch zu einer höheren Beitragsgerechtigkeit kommen und die deutsche Nettobelastung auf ein faires Maß verringern. Ich muss aber auch in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, meine Damen und Herren, dass im Jahre 1992 mit der Stimme der damaligen Bundesregierung unter veränderten Bedingungen, keine Frage, diese Belastungen beschlossen worden sind. Und dass es schwierig sein wird, das weiß jeder, der sich dieser Aufgabe einmal angenommen hat, dass es schwierig sein wird, diese Beschlüsse, auf die viele der Partner setzen, in etwa wenigstens zu korrigieren. Wir werden daran arbeiten, und in diesem Punkt sind wir uns in diesem Hause ja alle miteinander einig. Bei der Agrarpolitik werden wir uns auf europäischer Ebene für grundlegende Veränderungen einsetzen. Wo die Angleichung der Preise an das Weltmarktniveau die deutschen Bauern indessen benachteiligt, müssen wir in Europa ein System direkter Einkommensbeihilfen durchsetzen, ein System, das auch national ergänzt werden können muss. Auch die EU muss sparsam wirtschaften, ihre Mittel effizient und zielgerecht einsetzen und den Subventionsmissbrauch bekämpfen. Und auch in Europa müssen wir uns auf die strukturschwächsten und förderungsbedürftigsten Regionen konzentrieren. Dabei dürfen die neuen deutschen Bundesländer gegenüber vergleichbaren Regionen Europas nicht in Nachteil geraten. Wir werden dafür sorgen, dass Deutschland in der EU nicht länger als Bremser bei der Sozialpolitik auftritt. Wir werden aktiver Schrittmacher bei der Reform der EU sein. Wir wollen nicht, meine Damen und Herren, dass der Euro Deutsch spricht. Wir wollen, dass Mark, Franc und Schilling europäisch sprechen. Die Erwartungen unserer Nachbarn und Partner an diese Bundesregierung sind enorm. Wir werden versuchen, diese Erwartungen nicht zu enttäuschen. Die regelmäßigen Konsultationen mit Frankreich und Großbritannien sind für uns keine bloße Formsache. Die deutsch-französische Freundschaft ist das Fundament unserer Europapolitik. Diese Freundschaft wollen wir auf eine noch breitere gesellschaftliche und vor allem kulturelle Grundlage stellen. Unseren Nachbarn im Osten versichern wir, dass wir die Chance der EU-Osterweiterung entschlossen nutzen wollen. Europa wird und darf nicht am ehemaligen Eisernen Vorhang oder an der deutschen Ostgrenze enden. Die Deutschen, meine Damen und Herren, werden eben nicht vergessen, welch unschätzbaren Beitrag die Völker in Ungarn, in Polen zumal, zur Überwindung der deutschen Teilung geleistet haben. Wir wollen sie partnerschaftlich in die EU integrieren. Dazu gilt auch die Beachtung angemessener Übergangsfristen Zum Beispiel bei der Arbeitnehmerfreizügigkeit. Dies bitte ich wirklich alle zu verstehen. Die Beachtung dessen dient eben nicht der Abwehr und Verzögerung, sondern sie dient dem vollständigen Gelingen und der Integration. Die Bundesregierung ist sich ihrer besonderen historischen Verantwortung gegenüber Polen bewusst. Sie wird ihr gerecht werden mit dem Angebot einer immer engeren Partnerschaft sowie der Verstärkung der Zusammenarbeit zwischen Deutschland, Frankreich und Polen. Die Bundesregierung wird zügig daran arbeiten, auf Grundlage der deutsch-tschechischen Erklärung noch bestehende Probleme im Verhältnis zur Tschechischen Republik abzubauen. Meine Damen und Herren, die gemeinsame Währung ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur europäischen Integration. Aber sie gibt nur einen Rahmen vor, einen Rahmen, den wir mit Leben füllen müssen. Wir brauchen eine zügige und glaubwürdige Demokratisierung der europäischen Institutionen. Dabei steht für die Bundesregierung fest, dass unser Europa die nationalen Identitäten nicht ersetzen oder aufheben soll. Dennoch oder gerade deshalb scheint eine föderale Ordnung in Europa die beste Gewähr für Solidarität und Fortschritt. Bei uns in Deutschland hat sich das föderale System bewährt. Bund und Länder bleiben auf Kooperation angewiesen. Kooperation bedeutet nicht die Aufgabe der eigenen Interessen. Wer wüsste das besser als ich? Die Bundesregierung wird sich beteiligen an der gemeinsamen Formulierung einer zeitgemäßen Aufgabenverteilung im Verhältnis zwischen Bund und Ländern. Nur im sachgerechten Interessenausgleich werden beide Seiten ihrer gesamtstaatlichen und ihrer europäischen Verantwortung gerecht. Am Ende dieses Jahrtausends wird Deutschland zwei internationale Großereignisse ausrichten. Im Jahre 1999 wird Weimar europäische Kulturhauptstadt sein. Im Jahr darauf findet die Weltausstellung 2000 in Hannover statt. Beide Veranstaltungen werden die Bundesrepublik Deutschlands ins internationale Rampenlicht stellen. Weimar wird die erste europäische Kulturhauptstadt in den neuen Bundesländern sein und versuchen, eine Brücke zu schlagen zwischen dem kulturellen Erbe und dem historischen Auftrag aus unserer Geschichte. Die Expo 2000 wird für unseren Aufbruch in die Welt des 21. Jahrhunderts stehen. Die Bundesregierung ist sich der Bedeutung dieser beiden Ereignisse bewusst und sie wird ihnen zu internationalem Erfolg verhelfen. Sie verlässt sich dabei auch auf die Leistungsbereitschaft, die Gastfreundschaft und die Neugier der Menschen in Deutschland. Gegen die Konkurrenz der Wirtschaftsstandorte setzen wir das Konzept von Europa als Lebensort mit Lebensart. Wir stehen für das Zukunftsprojekt Deutschland in Europa. Dabei stehen wir in vorderster Reihe mit den sozialen Modernisierern unserer Nachbarländer. Diese Chance, gemeinsam ein modernes Europa der sozialen Marktwirtschaft und der ökologischen Verantwortung zu bauen, diese Chance werden wir ergreifen, meine Damen und Herren. Wir machen keine unhaltbaren Versprechungen, aber wir können und wir wollen Mut machen. Mut zu einer neuen Zivilität und zu mehr Partnerschaft, aber auch Mut zum Optimismus, zum Neugier auf die Zukunft. Ich erinnere an Willy Brandt, der von diesem Parlament 1973 in der Regierungserklärung seines Reformbündnisses den vitalen Bürgergeist zitiert hat, der in dem Bereich zu Hause sei, den auch Willy Brandt damals die neue Mitte genannt hat. Helmut Schmidt hat vor diesem Haus in seiner Regierungserklärung 1976 in vergleichbar schwieriger Wirtschaftslage gesagt, die Bundesregierung setzt bei ihren Bemühungen zuallererst, und ich zitiere ihn, auf den Fleiß, die Intelligenz und das Verantwortungsbewusstsein der Deutschen. Daran knüpfe ich bewusst an. Und ich bin sicher, meine Damen und Herren, wir werden es schaffen, weil wir Deutschlands Kraft vertrauen. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Applaus